bist essen gegangen, da sitzt auf einmal ein Bert Lomber neben dir, der gerade mit der Katharin David shakert.
Olympia ist nach wie vor magisch.
No. Haben wir die Kanten vom Slalom-Skischuh geschliffen, die Kufen von der Rodelau gewärmt, ein Quer für den Biathlon richtig justiert und ganz wichtig, sieht der Text von der Nationalhymne.
Ich erkläre Innsbruck 1976 für eröffnet.
Wenn nicht, ein bisschen Zeit ist ja noch bis Mailand, Cortina, Bormio und überhaupt 2026.
L'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.
I declare open the games of Salt Lake City.
Olympische Winterleker von Lillehammer.
Aber damit keiner sagen kann, er war halt nicht vorbereitet, stimmen wir euch schon mal ein. Mit dem Olympischen Halbmarathon von Innsbruck 1976.
Und es war eine riesige Erlösung für mich.
Über Calgary 1988.
Wir haben eine geile Zeit gehabt. Wir haben eine tolle Zeit gehabt.
Bis sogar zum Kunstschneehangerl in Peking 2022.
Als Sportler bist du einfach immer der Depp.
Und ja, wie immer ist alles Gold, was bei Sportradio 360 glänzt.
Ja, Pele haben wir noch nicht gesehen. Wo ist Pele?
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
Wäre er nicht Skirennläufer, wäre er Drogendealer geworden. Das ist jetzt kein schönes Zitat, mit dem wir unsere Sarajevo-Folge beginnen. Deswegen habe ich noch ein zweites Zitat. Ich werde den Klammer in der Pfeife rauchen. Eine Ansage. Holger Gerz ist wieder dabei und wir haben das letzte Mal als wir bei Lake Placid waren, über die österreichische Begeisterung für die Männerabfahrt gesprochen. Und natürlich geht es auch hier über die Männerabfahrt. Guten Morgen, lieber Holger. Es geht um Sarajevo 1984. Es geht um den Olympiasieger in der Männerabfahrt, nämlich den Amerikaner Bill Johnson. Und ich glaube, das kann man fast sagen, er ist Olympiasieger geworden, aber eine tragische Figur. Und ich glaube, an tragischen Figuren sind Olympische Spiele ja auch nicht. Gibt's ja auch nicht wenige. Und vielleicht ist ja das auch der Charme, dass wir nicht nur strahlende Sieger haben, sondern auch tragische Figuren.
Ja, natürlich, total. Das ist ja das, was wir immer auch wieder gesprochen haben, der Umgang mit Erfolg, der auch gerade olympische Erfolg, der dich ja auch katapultiert in einen Bereich, mit dem du dann auch klarkommen musst. Du musst ja auch da nicht nur Misserfolg schultern können, sondern auch Erfolg. Und wenn wir über tragische Figuren reden, dann fällt mir in Sarajevo immer Martin Nikin ein, der damals ja dort auch aufgetreten ist schon und Erfolg hatte und der dann natürlich, wie wir auch wissen, danach eine tragische Lebensgeschichte hatte mit all diesen Dingen, Alkohol, Missbrauch, ein Verlorener. All sowas gibt es natürlich im Sport und eben auch im Wintersport immer wieder. Das sind ja so Figuren, wenn wir uns erinnern, dann haben wir die mal in einem kurzen Zeitfenster gesehen, bei einem Olympischen Spiel, manchmal bei zwei, bei drei Olympischen Spielen und danach sind sie auch wieder weg und dann sieht man sie danach manchmal Jahrzehnte ja wieder erst und denkt sich, aha, das ist jetzt aus dem und dem geworden. Und da gibt's halt die Geschichten von Rosi Mittermeier, über die wir sprachen, die immer so bei uns geblieben ist. Und dann gibt's ein paar Figuren, die wir danach wieder sehen und stellen fest, puh, da ist es aber danach aber echt schwierig geworden im Leben. Martin Nikön gehört ja sicherlich dazu.
Der sich in Sarajevo 1984 ein brillantes Duell geliefert hat mit Jens Weißflog. Und Jens Weißflog ist jemand, der irgendwie so zwischendrin ist, finde ich. Ich finde, Jens Weißflog ist dann schon noch ein kleines Weilchen bei uns geblieben, Holger, nach Ende seiner Karriere. Aber jetzt hat er sich angenehmerweise auch, also nichts gegen Jens Weißflog, gerne, wenn er möchte, kann er sich auch wieder präsentieren. Aber irgendwie scheint er auch seinen Frieden gefunden zu haben, beziehungsweise mit sich selbst. Und es ist auch niemand, den man permanent irgendwo sieht.
Total, absolut, ja. Das ist ja
die große Kunst, oder?
Die große Kunst und auch diese berühmte Heldengeschichte, die kennen wir ja, die aus Amerika immer kommt, dass jemand bricht in der Anonymität auf, wird dann der Superheld, verändert die Welt ein Stück weit, das kann man sagen, hat Jens Weißflug die Welt verändert, ein Stück weit vielleicht schon, jedenfalls die Sprungwelt, und kehrt danach aber auch wieder in die Anonymität zurück. Ja. Er hat dann die Fähigkeit zu sagen, das ist mein Werk, das wirkt jetzt, und ich gehe aber raus und bin jetzt wieder das ist ja so die Idee der großen Heldengeschichte, dass man eben nicht ständig auf der Bühne bleibt. Dass, wenn wir kurz rausgehen aus der Sportbühne und dann zum Beispiel die Showbühne sehen, dann sehen wir natürlich jetzt gerade wieder Thomas Gottschalk. Und das ist ja genau diese Heldengeschichte, wo es nicht funktioniert hat, wo jemand wirklich ein großer Künstler und Könner war, den ich zum Beispiel auch sehr gemocht habe. Und du siehst einfach, die Leute kriegen den Moment nicht, wo sie auch Abschied nehmen, wo sie einfach sagen müssen, es ist jetzt vorbei. Und dann wird es halt irgendwann schwierig und irgendwann überfütterst du die Leute auch mit dir selbst. Und dann ist es ein Problem. Dann ist es irgendwie total belanglos. Das finde ich bei Sportlern auch immer die Kunst zu sagen, komm, ich bin jetzt auch derjenige, das war jetzt meine Zeit und jetzt bin ich nicht mehr so präsent. Da ist Weißflug natürlich ein Beispiel, klar.
Sarajevo 1984, also Sarajevo als Austragungsort von Olympischen Winterspielen, ist jetzt nicht der erste Gedanke. Wir wissen, die Ideen des IOC oder die Vorgänge im IOC sind teilweise unergründlich, Holger. Und was natürlich jetzt unfassbar tragisch ist, finde ich, gerade bei Sarajevo 1984, dass wenige Jahre später, dass dieser Konflikt, den es damals sicherlich schon gab, aber in einer Art und Weise eskaliert ist, ja, der mir jetzt noch ein ungutes Gefühl bereitet. Ja, ich weiß nicht, ob die jugoslawische Nation damals schon wie eine Nation hinter ihren Athleten gestanden ist. Wir haben über Patriotismus gesprochen, aber Sarajevo 1984 dünkt mich ein kleines bisschen wie so ein Ausreißer in einer Reihe von Entscheidungen, die man entweder aus finanzieller Sicht nachvollziehen kann oder aber eben auch aus logischer Sicht, dass ich sage, Innsbruck, Lake Placid, Lillehammer, meinetwegen auch Albertville, das sind Austragungsorte, die für Olympia passen. Hast du ein Gefühl zu 1984 Sarajevo?
Also ich glaube, es ist, man denkt ja dann über, auf verschiedener Ebene denkt man ja über das. Man sieht halt jetzt mit der Distanz von Jahren und Jahrzehnten, sieht man diese Sportveranstaltung. Und man denkt aber natürlich immer den Bosnienkrieg dazu, der ja dann später stattgefunden hat. Das ist ja ein Komplex, den man erlebt. Damals habe ich die Spiele als Zuschauer, als Spiele wahrgenommen, die ich interessant fand, die gelebt haben von enorm vielen spannenden Athleten. Wir haben hier über einige schon gesprochen. Kati Witt gehört übrigens auch noch dazu. Natürlich Torvaldin, Bolero, ja. Fragt man sich, was ist eigentlich aus Torvaldin geworden? Von denen habe ich danach tatsächlich überhaupt gar nichts mehr gehört. Und das war natürlich also überragend. Da kam ja auch mal was sich die Olympioniken ja im Prinzip immer wünschen oder die Vordenker bei den fünf Ringen, dass Sport auch als kulturelles Phänomen wahrgenommen wird. Und ich denke oft, wenn ich Torvaldin sehe, denke ich oft so, als ich jetzt gesehen habe, was in Paris stattfand, wo es ganz viele Beziehungen gab zwischen Kultur und Sport, wie man das eine mit dem anderen in Einklang gebracht hat. Zum Beispiel gab es diese Glocke im Leichtathletikstadion, wo dann die Goldmedaillengewinner einmal die Glocke läuten durften. Das war eine tolle Idee. Und diese Glocke ist dann auch später nach Notre Dame gebracht worden und bei der Wiedereinweihung von Notre Dame hat die eine Rolle gespielt. Also eine tolle Idee. Und ich fand so, die Verbindung zwischen Kultur und Sport war damals auch tatsächlich Torvaldin. Das war beeindruckend. Das war ja wirklich, das war ja mehr als ein Showtanz. Das war ja auch Perfektion, ja. Das war die 6,0. Natürlich kommt immer bei so einer Veranstaltung immer das, die Idee dahinter und natürlich auch der sportliche Erfolg. Und das ist mir zum Beispiel wenn wir über Bilder reden, und jetzt noch nicht über Kriege nachdenken, das tun wir gleich, aber jetzt über sportliche Bilder reden, dann sind mir die natürlich total in Erinnerung geblieben.
Und dieser Bolero von Ravel, ich hatte davor noch nie etwas gehört davon, aber das finde ich ja, das war irgendwie mein Einfallstor, mal vielleicht ein bisschen klassische Musik zu hören. Und wenn du das jetzt hörst, wenn du es bei YouTube anschaust, wenn ich es höre, dann ist dieses Bild, und korrigier mich bitte, aber es war irgendwie so eine Lavendelfarbe, glaube ich, die beiden bei dieser Kür, die länger gedauert hat, und das war, glaube ich, war es der Eistanz oder war es der Paarlauf? Ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, es war, glaube ich, der Paarlauf. Und es ist gigantisch gewesen. Also danke, dass du mich daran erinnert hast.
Absolut. Es ist wirklich tatsächlich so, dass, glaube ich, das Feld zu weiten, ja, das Feld zu weit, wenn Olympia das hinkriegt, vielleicht nochmal ganz kurzer Schwenk, nur eine Sekunde auf Paris. Du hast gesagt, du hast Bolero, du hast damals gelernt, Bolero, Ravel, und das ist, ging mir auch so. Das ist ja schön, wenn Sport das schafft. In Paris war es zum Beispiel so, dass es vor jeder Sportveranstaltung kam jemand auf die Bühne, ein altgedienter Sportler, und hat dann mit einem großen Stock dreimal auf die Planche geklappt. Pock, pock, pock. Und das ist ein Element aus dem französischen Theater, das ist der sogenannte Brigadier. Der hat das früher gemacht, bevor die Veranstaltung angefangen hat, ist einer auf die Bühne getreten, hat mit einem Stock dreimal auf den Boden geschlagen, damit die Leute ruhig werden. Und dann fing es an. Und dieses Element haben die übernommen, auch im Sport. Selbst beim Basketball hast du gesehen, bevor es losging, trat ein großer Basketballer, ein Hero der Vergangenheit, und schlug dreimal mit einem Stock auf den Boden. Und die waren natürlich alle total gerührt. Und da war natürlich auch totale Ruhe. Was für eine geile, großartige, leicht umsetzbare Idee. Und das finde ich immer toll, wenn Sport das hinbekommt. Auch zu sagen, pass mal auf, auch diesen Sport, diesen sehr sportaffinen und manchmal ja zu sehr auf den Sport konzentrierten Leuten zu sagen, Achtung, es gibt auch eine Welt jenseits des Sports. Und da finde ich Torvald Dien wirklich, denke ich wirklich dann, das war so ein Urgrund, das war so ein Moment, wo man das echt mal hinbekommen hat. Ja.
No jokes with names, aber ich finde natürlich auch einen Namen, wenn ich mir das jetzt so im Nachhinein anschaue. Es gab eine französische Technikerin, würde man jetzt sagen, Perrine Pellen. Ja, kann ich mich komplett genau erinnern. Es war eine ganz zierliche Person und die ist da durchgewählt. Und natürlich komplett anderer Sport eigentlich, weil es keine Kippstangen gab. Es war jetzt für uns Österreicher keine große Zeit, weil Bill Johnson die Österreicher, nicht nur Franz Klammer, sondern alle Österreicher in der Pfeife geraucht hat. Aber wir haben immerhin eine Medaille gemacht. Immerhin, wir haben eine Medaille gemacht. Anton Steiner in der Abfahrt. So, jetzt gibt uns der Anchorman Markus Gaub ein kleines bisschen Kontext. Sarajevo!
Ach, 1984. Warst du nicht das Jahr, in dem Niki Lauda zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister geworden ist? Sich die meisten Prognosen von George Orwell noch als viel zu optimistisch herausgestellt haben? Und die Amerikaner bei Olympia in Los Angeles mehr oder weniger gegen sich selbst gerannt sind? Immerhin, du hast vom 6. bis zum 19. Februar die 14. Olympischen Winterspiele in Sarajevo über die Bühne gebracht, wo in Jugoslawien schon längst nicht mehr alles in Ordnung war. Aber wenigstens der große Bojan Križaj den olympischen Eid sprechen durfte. Immerhin schon 49 Nationen am Start, die DDR mit der Sowjetunion im Medaillenspiegel im Grunde komplett pari. Österreich ist mit Ausnahme vom Steiner Jimmy grandios untergegangen. Deutschland war auch nicht viel besser, hat aber im Rodel-Doppelsitzer und mit dem Angerer Peter im Biathlon doch zwei gewinnende Argumente untergebracht. Allerdings hat der Arbeiter- und Bauernstaat nicht nur mit Jens Weißflug schön abgeräumt, sondern auch mit Katharina Witt noch mehr Herzen als das Eis in Sarajevo zum Schmelzen gebracht. Im Langlauf der Frauen hat eine Finnin alle paniert. Lisa Maria Hämäläinen war's. Und dass die Mare-Zwillinge Phil und Steve im Slalom Gold und Silber geholt haben, ist doch auch eine schöne Geschichte. Geblieben ist in erster Linie von diesen Spielen aber eines. Das Maskottchen. Wutschko. Der singende Wolf, den man sich jetzt noch als Aufkleber hinten an den Renault R5 kleben möchte, den man damals von Werkstatt zu Werkstatt geschleppt hat. Der Kinohit des Jahres war dann Police Academy. Amadeus hat es immerhin unter die Top 5 in Deutschland geschafft. Und auch wenn wir alle wie besessen den Bolero von Ravel mitgesummt haben, während der Spiele in Sarajevo haben die Flying Pickets mit Only You die Nase in der Hitparade vorne gehabt. Ba-da-da-da.
Le looking from a window above. It's like a story of a can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you, listening to the words that you sing, getting harder to sing. When I see you, all I needed was the love you gave.
Österreichische Erfolge, also Mangelware, Deutschland ein kleines bisschen erfolgreicher. Wir hören jetzt aber drei damals noch sehr junge Sportler, die in Sarajevo ihre olympische Premiere begangen haben und die in weiterer Folge noch Medaillen gewinnen sollten, und zwar 1988 und 1992. Los geht's mit einem Eisschnellläufer. Es folgt ein nordischer Kombinierer. Und dann haben wir auch noch eine Skisprunglegende, allesamt vorgestellt vom Anchorman.
Psst, das wandelnde Glossar hier. Michael Hatschiew, geboren am 5. Oktober 1963 in Innsbruck, zweimaliger Disziplinen-Weltcup-Sieger über die 1500 Meter im Eisschnelllauf, zweimaliger Medaillengewinner auch in Calgary, nach der aktiven Karriere in die freie Wirtschaft geglitten, wie früher auf den Kufen durch die engen Kurven.
Was bei Olympia natürlich auch immer eine Sache ist, Holger, dass manche Sportarten, für die ist das tatsächlich auch die, ja, es ist das, was man gewinnen muss. Beim Skispringen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil du sagst, naja, die Vierschanzentournee wird sich schon auch gut machen in meinem Lebenslauf. Als Skifahrer sagst du, naja, Hahnenkammrennen, vielleicht Lauberhornrennen zu gewinnen, auch schön, Olympiasieger nehme ich mit. Aber es gibt natürlich, lass es Eisschnelllauf sein. Lass es die nordische Kombination sein. Für solche Sportler ist es tatsächlich der Pinnacle. Also ist das, was das meiste, was sie erreichen können. Und wir haben über Druck schon gesprochen. Aber natürlich manchmal, du bist krank am Wettkampftag, dein Servicemann vergreift sich beim Wachs. Ich finde, manchmal ist es halt eine ganz haarscharfe Linie auch zwischen Pech und dann diesem Spielglück, das du hast. Oder glaubst du, dass es eine Fähigkeit ist, tatsächlich, dass du am Tag X komplett immer da bist, wie es zum Beispiel viel später auch eine Laura Dahlmeier war. Ist das eher eine Fähigkeit? Ist es eine Kombination von vielen Dingen, die zusammenkommen? Was glaubst du, Holger?
Ja, diese mentale Stärke bewundere ich total. Ich denke da an mich selber und ich weiß selber, wenn's zu also bei mir an der Schule war es so, dass ich bei Prüfungen immer grundsätzlich schlechter war als normal. Wenn der Prüfungstag gekommen ist und ich war echt gut vorbereitet, ich hatte eigentlich alles gemacht, aber ich habe dann schon gemerkt, ich habe vorher schlecht geschlafen, ich war nervös, ich habe geschwitzt und es war fast immer so, dass die Prüfungen schlechter waren als das, was eigentlich in mir gewesen wäre. Und manchmal denkt man ja, wenn man Sport sieht, auch an seine eigene Geschichte vielleicht auch an die Schulzeit, die ja richtig heftig war, weil es Prüfungen gab. Und hier bei Olympia in einer Prüfungssituation, die 100.000 Mal wichtiger und schwieriger ist und wo noch mehr Leute dazu gucken, da standzuhalten, das finde ich beeindruckend. Ich kann übrigens jeden verstehen, der kipplig wird. Ich kann mich noch erinnern, es gab die Wintersportlerin Irene Epple. Ja. Die hatte das nicht. Die ist ja nie Olympiasieger geworden. Die war aber immer so im Dunstkreis. und hat es aber nicht geschafft. Das war eine wahnsinnig intelligente Frau oder ist eine sehr intelligente Frau, das hast du auch gemerkt, wenn die was erzählt hat. Aber irgendwie hat ihr dann was, um zum großen Triumph zu kommen, hat ihr was gefehlt. Und ich konnte das ganz gut nachvollziehen. Ich fand es sympathisch, aber genauso beeindruckend finde ich es natürlich, wenn jemand wirklich, wirklich dasteht und sagt, ich bin jetzt derjenige, jetzt kommt der Moment, jetzt bin ich total drauf. Dahlmeier hast du gerade genannt, es gibt vielleicht noch das eine oder andere Beispiel. Das finde ich schon. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man das ein Stück weit trainieren kann. Das kann man sicherlich auch trainieren. Da kann man natürlich mental sehr viel machen. Aber ich bin, ich glaube, es ist auch ein Stück weit in dir. Also in mir wäre es nicht, muss ich sagen. Es ist immer noch so, wenn ich jemand sehe, der gibt's ja manchmal so Situationen, dann verliert jemand den Stock gleich am Anfang oder so. Und wie die jungen Leute sagen, ich fühle es total, was dem im Moment passiert. Mir wäre es auch, ich wäre auch der im zweiten Durchgang dann den Stock verliert, ganz am Anfang.
Ja, Moment, jetzt sieht man aber natürlich den großen Skisportler Holger Gerz hier, der natürlich an niemanden anderen denkt als an Erwin Resch bei der Weltmeisterschaftsabfahrt 1982. Der Erwin damals mit der Nummer 1, glaube ich, unterwegs, hat den Stock verloren und hat die Bronzemedaille gewonnen. Hinter Hardy Weirath und ich glaube, der Schweizer Kartumann war Zweiter. Holger, wir hören jetzt von drei damals sehr jungen Österreichern, die in Sarajevo auch schon dabei waren und wir gehen querbeet durch die Sportarten nordische Kombination, Eisschnelllauf und Skispringen.
Sarajevo! Sarajevo!
Psst, das wandelnde Glossar hier. Klaus Sulzenbacher, geboren am 3. Februar 1965 in Kitzbühel und dennoch nordischer Kombinierer, dabei zweimaliger Sieger im Gesamtweltcup. Dazu einmal Weltmeister mit dem Team und insgesamt 4 olympische Medaillen. Heute als Physiotherapeut mit eigener Praxis am Start.
Ich möchte, Klaus, wenn du erlaubst, anfangen mit dir als jungen Mann, der sich dazu entschieden hat, die nordische Kombination zu wählen. War für dich immer das größte Ziel, A, bei Olympia zu starten und B, dann eine olympische Medaille zu machen?
Ja klar, aber das ist für jeden Leistungssportler ist das einmal ein Ziel. Aber im Endeffekt in erster Linie damals wo ich so mit angefangen habe, da hat mir das einfach wahnsinnig getaugt. Das war einfach das Skispringen, weil ich komme ja aus Kitzbühel, direkt neben der Streif aufgewachsen. Mein Onkel war der Christian Brafter, der war sogar Weltmeister in Skifahren und eigentlich unsere ganze Familie war eigentlich nur auf Skifahren. Auf Skirennen. Und ich bin aber eigentlich nie so mit den Skifahren bin da nie so gut gefahren, also dass ich Nachwuchskader oder sowas. Und dann habe ich mit 10 Jahren in Kitzbühel, da haben sie gerade die kleine Sprungschanze gebaut und das war ein Steinwurf von mir entfernt und da habe ich einfach ein bisschen zugeschaut und so. Und dann hat damals der Erwin Steidl, der aber so ein bisschen Trainer war, hat gesagt, ja, was schaust du denn so, hupf runter. Und dann bin ich mit den Alpinski so runtergesprungen. Und das hat mir von ersten Sprung her einfach fasziniert und das hat mir dank. Und irgendwie war das dann so vorgegeben in der Zeit als Jugendlicher. Und dann war ich immer der Skispringer. Und dann hat der Trainer, der war selber ein bisschen Kombinierer, hat gesagt, nein, ein richtiger Nordischer, der tut kombinieren. Gell? Und dann haben sie mir Langlaufski verpasst und dann habe ich so bei der ersten Tiroler Meisterschaft mitgetan. Und habe dann damals für die 4 Kilometer, was man braucht, und das damals sind wir davor gelaufen und danach gesprungen. Habe ich ewig gebraucht für die Runde und dann habe ich gesagt, nie wieder will ich nordisch kombinieren. Und danach war das Skispringen und dann habe ich eigentlich dann das Springen gewonnen und habe dann nachher noch in der nordischen Kombination den zweiten Platz gemacht. Habe ich von mir 2 Pokale gehabt in der Hand und das war irgendwie cool. Und ja, so ist es auch irgendwie kontinuierlich mein Weg weitergegangen im Schülerbereich und dann bin ich es war 1980 damals, da war ich 15 Jahre, in Skien, also im Stams, ich habe zu meinen Eltern gesagt, eigentlich, ich will Stams, das hat mir eigentlich immer Weile schon, die, was ich getroffen habe, so wie Vittori Ernst oder so, die sind alle schon Stams gegangen, ich will da auch hin. Und da ist eigentlich meine Karriere dann steil bergauf gegangen, da haben wir dann einen sehr guten Trainer gehabt im Skigymnasium. Das war Bole, Kratschmatschik hat er geheißen, und die haben schon von Anfang an mein Potenzial gesehen. Und das ist ja dann wahnsinnig schnell gegangen bei mir. Also es war einfach von Jahr zu Jahr Steigerung. Und es war dann schon, ich war noch Schüler im Skigymnasium Stams, also im letzten Jahr, 1984, auf einmal, und ich sag, ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, bei den ersten Weltcup in Seefeld zu starten. Bin eigentlich als nichts, als niemand dahin. und habe dann gleich die Springen gewonnen und bin dann nachher nur über die 15 Kilometer, wir sind damals 15 Kilometer gelaufen, das war dann überhaupt in meinem Leben die ersten 15 Kilometer laufen, und dann bin ich dann Sechster geworden. Und da vor mir habe ich so Olympia-Qualifikation gehabt, davor noch nie irgendwie ein Österreicher einen nordischen Kombinierer gegeben. Da vor mir habe ich die Olympia-Qualifikation und bin dann eigentlich als Ein-Mann-Team damals mit Vittorio Wilfried, damals als Trainer, nach Sarajevo zu den Spielen gefahren. Und es war aber dann ganz witzig, weil davor, eine Woche davor, war nur die Junioren-Weltmeisterschaft in Trondheim. Da habe ich dann eigentlich die Medaille gemacht und bin dann direkt von Trondheim nach Calgary geflogen. Also ich war nicht mit der, bei der Angelobung dabei, ich war nicht irgendwie damals mit den Österreichern, bin ich noch da hingekommen und zwei Tage drauf bin ich schon bei den Olympischen Spielen dann gestartet. Das war ganz witzig. So ganz weit ist das über 40 Jahre her. Das ist ja das.
Ja, ja, aber trotzdem, das wäre so meine Frage gewesen. Also diese für mich immer so ikonisches Erlebnis war immer zuzuschauen oder die Bilder dann zu sehen in der Zeitung von dieser Einkleidung. Die Einkleidung des Olympischen Teams. Das heißt, 1984, weil du anderweitig beschäftigt warst, hat dir irgendjemand, der Papa vom Ernst Vettori, hatte die das Gewand mitgebracht, weil du
der
selber
hat, nicht durch. Der hat das alles abgeholt und hat es mir dann mehr oder weniger gebracht und dann sind wir. Und dann sind wir dann nach Sarajevo gefahren.
Ja, wie muss man sich Sarajevo 1984 vorstellen? Also da hat er davor und danach keine Wintersporttradition, gar nichts. Auch wahrscheinlich, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, Sicherheitsvorkehrungen hat es vielleicht gar nicht gegeben. Was sind so deine Erinnerungen, wirklich jetzt nur mal ans Organisatorische von Sarajevo?
Das ist irgendwie so ganz, ganz diffus, noch so fast ein bisschen verschwommen. Damals, da ist man einfach so hingekommen. Ich bin dann hingeflogen, aber das gar nicht so mitgekriegt, wie das war dann in den Olympischen Dorf. Das war dann schon irgendwie sehr cool, auf einmal die ganzen anderen Sportarten. Das war schon ganz toll, also mit so einem Zimmerl gehabt und das war dann einfach so das erste Mal so olympischer Flair, wie man sich es vorstellt. Das war, eigentlich sehr gut organisiert ist mir vorgekommen. Also ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwas nicht gepasst hätte. Also es hat mit dem Shuttle eigentlich gepasst, zu hinfahren auf die Loipen und auf die Schanzen. Und das war eigentlich dann von Gefühl her waren sehr gut organisierte Spiele. Dann ich habe dann, wie ich damals dann bei den Olympischen Spielen, also den neunten Platz gemacht habe, war eigentlich die Sensation für Österreich. Ich war ja damals eigentlich die positive Überraschung, weil wir haben damals 84 sehr schlechte Olympische Spiele gehabt, nur mit einer einzigen Medaille. Die Skispringer haben irgendeinen Eklat gehabt mit der Polizei oder was auch immer. Und durch das sind wir teilweise ausgepfiffen worden. Das kann ich mich noch erinnern, beim Slalom oder so irgendwas war da. Und da war da waren wir der Markus Brock, der Michael Hatschiev und irgendwie waren die ganze junge Truppe, was da eigentlich alle drei ein Top-Ten-Ergebnis gemacht haben. Das war mein positives Gefühl, was ich damals gehabt habe von den Herren.
Kannst du, also ich bin ja Österreicher, ich weiß, wie es war, aber kannst du vielleicht auch unseren deutschen Zuhörern kurz beschreiben, wie damals die Prioritäten im ÖSV gelegen sind? Ich habe eine ganz bestimmte Vorstellung, was damals wichtig war und was vielleicht nicht ganz so wichtig war.
Ja, klar. Da haben wir ja kein Budget gehabt. Also wir sind ja wirklich von nichts her. Ich habe von der nordischen Kombination angefangen. Meine Stammser Schulkollegen, die Alpin oder Dings, ja, was tust du kombinieren? Wer ist ein Bank in der Nationalmannschaft? Ich sage, haben wir keine, gibt es keine in der Nationalmannschaft, gibt auch keinen Kader mehr oder weniger. Das hat der neueste Vittorio Wilfried ins Leben gerufen. Und das war eigentlich dann schon das haben wir, weiß nicht, was er gehabt hat damals, das waren 300.000 Schilling, haben sie ihm von ÖSV gesagt, ja, dann mach halt du dein Kombinierer, aber sonst kriegst du von uns nichts mehr oder weniger. Und so haben wir halt viel Unterstützung von Skigner, also im Stams und viel der Vittorio Wilfried mit Bundesheer, dass wir teilweise, wo wir Trainingslager waren in Berchtesgaden, da war er einer der wenigen Mattenschanzen, die sehr gut gewesen ist. Da haben wir, ein Quartier haben wir in Salzburg in der Kaserne gehabt. Da hat der Vittorio Wilfried ein paar Schilling gezahlt für uns zum Übernachten und wir sind da hin und her gefahren. Also wir haben kein Hotel gehabt und nichts und auch das. Vielleicht deswegen gerade haben wir uns ein bisschen sehr quasi an uns besonnen und haben einfach gesagt, okay, für mich war dann sowieso das große Ziel, weil ich gesagt habe, weil meine meine Schulkollegen und wie auch immer, da habe ich immer schon selber gesagt, ja, okay, dann werde ich der Erste sein, der in der Nationalmannschaft ist. So ungefähr habe ich gesagt.
Ja gut, und mit dem Ernst Vettori hast du es ja wahrscheinlich so relativ zeitgleich geschafft, oder? Der Ernst ist wann ins Nationalteam gekommen? War das 82, 83? Der
Ernst, Mann, ist sogar früher, weil der ÖSV hat damals viel bessere Struktur gehabt mit den Skispringern. Mhm. Oder Felder, Andi, oder die, was
ja,
die
genau, genau.
Die haben einfach eine bessere Struktur gehabt. Da hat schon die Nationalmannschaft gegeben, was die mit Kogler, Neuper, Innauer, die waren ja da alle dran, also war ja schon ewig, das war Tradition, war immer so. Ich habe halt nur so mitgekriegt, früher noch in die 80er Jahre, wo der Koch Fritz noch war, da ist einfach der Kombinierer bei den Spezialspringer mitgefahren oder mit dabei gewesen. So ist das. Und ich weiß halt, was ich noch am meisten noch, was ich mir erinnern kann, dass 1980 für Lech Placid der Koch Fritz quasi nicht mitgenommen worden ist zu den Olympischen Spielen, obwohl er quasi Qualifikation gehabt hat. Da haben sie lieber, der Walter Breimel hat lieber noch einen Spezialspringer mitgenommen und hat ihn da haben lassen. So, da hat einfach der die Entscheidung gehabt. Genau. Und daraufhin hat es er lassen, 1980, und durch das hat die Kombination aufgelöst.
Ja, also so. Klaus Sulzenbacher, 1984 in Sarajevo, 9. Platz. Ich habe das damals, jetzt erinnere ich mich wieder, 9. Platz, haben wir gesagt, okay, da wird vielleicht was.
Sarajevo! Sarajevo!
Psst, das wandelnde Glossar hier. Ernst Vettori, geboren am 25. Juni 1964 in Hall in Tirol. Zweimaliger Gewinner der Vierschanzentournee, 15 Weltcupsiege im Skispringen, 5 Medaillen bei nordischen Weltmeisterschaften, Gold im Einzel und Silber in der Mannschaft bei Olympia.
Diese olympische Geschichte hat, wie du sagst, in 84 in Sarajevo begonnen. Wir waren da, also der Feld Andi war ebenfalls mit dabei. Wir waren die Youngstars in dieser Truppe und da war ich ehrlich gesagt schon ein bisschen überfordert mit der Tatsache, dass ich da jetzt bei Olympia dabei bin. Und es waren auch die Verhältnisse eher schwierig. Es war ein ganz glatter Anlauf, also die Schneeverhältnisse waren schwierig. Und ich bin da nicht so zurechtgekommen, wie ich es eigentlich kann oder können habe. Auf der anderen Seite haben meine Kollegen, die gleich alt waren wie der Jens Weißflog und der Matti Nikkanen, beide Gold geholt. Mhm. Und da haben wir schon gedacht, also das war jetzt nicht das, was ich kann. Und
was hat dich damals überwältigt? War es einfach das Monstrum Olympia oder die Erwartungshaltung, die du an dich selbst gehabt hast, die vielleicht sogar schon die österreichischen Fans an dich gehabt haben?
Ja, die Erwartungshaltung war gar nicht das Problem. Also wir sind ja da mehr oder weniger als beim Feld Andi war es glaube ich nicht unbedingt so. Aber ich war schon eher der Ersatzmann. Also es hat ein ganz starkes österreichisches Team damals gegeben. Kogler, Neuper, natürlich auch der Feld Andi, Wallner, Hans. Also wir waren ein sehr gutes Team, haben aber ganz viel Konkurrenz gehabt. Also damals war Nationenvielfalt, also von Kanada, Horst Buller, Collins, wie sie alle geheißen haben. Was mich eigentlich, also diese, allein schon die Anreise mit dem Zug, mit allen Disziplinen, war etwas Neues und für mich natürlich interessant, aber auch so, dass ich nicht ganz fokussiert war. Also, bei Eröffnungsfeiern an und das, was man sich als Kind erträumt hat, das habe ich aufgesaugt, natürlich. Aber das Wesentliche, das, was einem anderen vielleicht helfen tät, hätte bei mir wahrscheinlich ein bisschen mehr sein können und müssen. Das andere, was mich dann auch schon ein bisschen bedrückt hat, war, wie die jugoslawischen Skispringer extrem ausgepfiffen worden sein und wo die Leute einfach heimgegangen sind, das für mich als eher sensiblen Menschen einfach unverständlich. Und also allen in allen, es war so, dass ich dann auf der Großschanze ja nicht mehr gestartet bin. Mhm. Und also das habe ich dann auch abgehackt. Also Sarajevo war für mich einmal erledigt.
Sarajevo!
Sarajevo 1984. Olga, es war die Zeit, wo sich die Politik extrem mit dem Sport vermischt hat. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen. Lake Placid gab es keinen Boykott der Warschauer Paktstaaten. Das heißt, die Russen und Russinnen waren dort am Start. Aber im Sommer 1980 haben die Amerikaner gesagt, nö, wir fahren nicht nach Moskau aufgrund des Afghanistan-Kriegs. Und dann haben die Russen bzw. Warschauer Pakt gesagt, na, dann kommen wir aber 1984 nicht nach Los Angeles. Also die Gemengelage Sport und Politik, da bin ich dann zum Glück seit vielen Jahren nicht mehr so naiv, wie ich es vielleicht 1976 war. Aber lässt sich das überhaupt in irgendeiner Art und Weise trennen?
Nein, lässt sich natürlich nicht trennen. Sport, alles ist politisch. Und natürlich ist auch Sport politisch. Und auch der Wintersport, gerade der Wintersport, ist natürlich auch politisch. Darüber werden wir sprechen, wenn das IOC dafür sorgt, dass bei den Spielen in Pyeongchang viel später eine gemischte Mannschaft aus Nord- und Südkoreanern zusammen Eishockey spielt, Frauen-Eishockey. Das ist natürlich gerade bei dem IOC, das immer gesagt hat, die Spiele werden politisiert. Nein, das IOC selbst politisiert die Spiele. Das ist das beste Beispiel, was man in jeder Argumentation bringen kann immer. Das ist da gibt's diverse Beispiele. Sarajevo ist eins, wie gesagt, ich glaube, wenn wir vor Ort sind oder wenn wir uns zurückversetzen, dann hat es noch als Sportveranstaltung funktioniert in dem Moment. Sicherlich war im Unterboden das spürbar, sicherlich haben Interessierte genau gewusst, auf welchem Minenfeld wir uns damals schon bewegen, aber es war für den Moment hat es als Sportveranstaltung, glaube ich, funktioniert. Es war dann auch hat auch verbunden mit speziellen Dingen, dieser Wolf Wutschko, der da gesungen hat, es war auch sowas, es war halt mal im Balkan, es war in einem ganz anderen Bereich, den man gar nicht so kannte, hat wirklich Bilder hinterlassen, über einige haben wir schon gesprochen. Wenn man Jahre später dann dorthin gefahren ist, was ich mal gemacht habe für eine andere Geschichte und dann das wirklich immer noch sieht, wie es dort aussieht, ja, du hast halt diese Skisprungschanzen, da sind damals Artilleriestützpunkte eingerichtet gewesen, die sind beschossen worden damals, da siehst du noch die Einschusslöcher, ja. Und wenn du dann liest, dass die Olympiahalle als Leichenhalle benutzt worden ist, wo die Leichen gekühlt worden sind, das ist natürlich schon auch immer wirklich, da verbindet sich natürlich politische Realität, verbindet sich natürlich da schon mit Sport, wenn es auch natürlich zeitlich nicht keine Überschneidung gab, wenn es eine Distanz gab zwischen dem Sportlichen und dem Politischen. Aber für uns alle natürlich völlig klar, Sport ist politisch und man kann das eine nicht vom anderen trennen. Man wäre naiv, wenn man das eine vom anderen trennen würde.